Sie hören den Artikel Operation Overlord (Kapitel Kurzchronik, Vorgeschichte und alliierte Planung), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Die alliierte Invasion in der Normandie, oder auch genannt Operation Overlord (englisch für Oberherr bzw. Lehnsherr) ab dem 6. Juni 1944 als Deckname für die in Nordfrankreich 1944 stattgefundene Landung der Westalliierten der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg führte im Westen Europas zur Errichtung der Zweiten Front gegen das Deutsche Reich. Die Landung, vorwiegend mit Hilfe von Schiffen und massiver Luftunterstützung, erfolgte im Wesentlichen an der französischen Küste des Ärmelkanals östlich von Cherbourg in der Normandie. Der erste Tag wird auch D-Day oder der längste Tag genannt. Die erfolgreiche Landung brachte der Sowjetunion die seit längerem gewünschte Entlastung der Roten Armee beim Kampf gegen die Wehrmacht. Die deutsche Führung hatte an der Atlantikküste ein System von Verteidigungsanlagen, den sogenannten Atlantikwall, errichtet und rechnete auch wegen der alliierten Täuschungsoperation Fortitude mit einer alliierten Invasion weiter östlich am Pas-de-Calais, da dort der Seeweg über den Kanal wesentlich kürzer war. Unter Einsatz von 6.400 Schiffen landeten bis 12. Juni 326.000 Mann, 104.000 Tonnen Material und 54.000 Fahrzeuge zwischen der Orne-Mündung bei Caen und Cherbourg. Bis zum 30. Juni waren es sogar 850.000 Mann. Nach der Sicherung eines Brückenkopfs war der erste Teil der Invasionspläne mit dem Namen Operation Neptun mit dem Durchbruch bei Avranches Ende Juli 1944 gelungen. Am 25. August 1944 wurde Paris befreit. An den Kämpfen nahmen Truppen aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Polen, Frankreich, Neuseeland, Norwegen und weiteren Staaten teil. Für das Unternehmen wurde die größte Landungsflotte des Krieges zusammengezogen und eine große Anzahl von Flugzeugen bereitgestellt. Zum Gedenken an die Gefallenen und die Ereignisse errichteten ehemalige Kriegsteilnehmer nach dem Krieg mehrere Friedhöfe, Gedenkstätten und Museen im ehemaligen Operationsgebiet. Operation Overlord nimmt insbesondere in der amerikanischen und britischen Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle ein und ist Gegenstand zahlreicher Sachbücher, Romane und Spiele sowie von Dokumentar- und Spielfilmen. Kurzchronik: Nach den ersten Landungstagen bauten die Alliierten ihren Brückenkopf weiter aus. Im Westen des Invasionsgebietes behinderte sie dabei das nur schwer zu durchdringende Bocage-Gelände. Vorrangiges Ziel war der Hafen von Cherbourg. Er wurde am 26. Juni eingenommen. Bereits nach 15 Tagen Räumarbeiten begann seine Nutzung für die Invasion. Im Osten waren die deutschen Elite-Panzerverbände konzentriert, da ein dortiger Durchbruch direkt nach Paris führen konnte. Die Deutschen hielten Brest und seinen Hafen bis Ende September. Nach wochenlangen Kämpfen gelang es in der Operation Cobra nach einem Großangriff von US-Truppen, die deutschen Stellungen im Westen des Invasionsbereiches nahe der Atlantikküste zu durchbrechen. Die Amerikaner rückten danach sofort in verschiedene Richtungen vor: weiter nach Westen in die Bretagne, teils in den Süden zur Loire, mit dem Gros nach Osten, nach Paris, und mit einigen Divisionen den Kanadiern, Polen und Briten entgegen, um die verteidigende 7. Armee der Wehrmacht im Kessel von Falaise einzuschließen. Am 25. August wurde Paris befreit und blieb von Kriegszerstörungen bewahrt. Der von Hitler kurzfristig von der im Sommer ebenfalls angegriffenen Ostfront in den Westen abkommandierte Marschall Walter Model organisierte sofort und ohne Nachfragen den Rückzug der deutschen Truppen aus dem größten Teil Frankreichs. Am 15. August 1944 landeten zwei westalliierte Armeen im Rhondelta. Die deutschen Truppen zogen sich sehr schnell zurück. Am 11. September trafen in Saulieu westlich von Dijon nordwärts ziehende Truppen der französischen 1. Infanteriedivision auf Aufklärungseinheiten der 6. US-Panzerdivision aus General Pattons 3. US-Armee, 77 Tage früher als geplant. Ab Herbst 1944 bildeten sich vor der deutschen Westgrenze wieder stabilere Fronten. Wesentlich für den Sieg war die Sicherung des Nachschubs der alliierten Truppen durch zwei schwimmende Häfen an der Küste, durch unter dem Ärmelkanal verlegte Pipelines für Treibstoff und die LKW-Kolonnen des Red Ball Express bis an die immer weiter vorrückende Front. Vorgeschichte und alliierte Planung. Die Rettung des größten Teiles seines Expeditionsheeres aus Frankreich während der Schlacht von Dünkirchen Anfang Juni 1940 versetzte England moralisch und auch personell in die Lage, die Schlacht um die Insel gegen die deutsche Luftwaffe zu bestehen und damit auch Hitlers Invasionsdrohung abzuwenden. Unmittelbar nach dem Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich am 22. Juni 1940, in der folgenden Nacht, unternahmen britische Kommandos bei Boulogne einen Erkundungsvorstoß an die französische Küste. Es gab ein kurzes Gefecht, aber keine weiteren Ergebnisse. Ein symbolischer Neuanfang war gemacht. Schon im Juli 1940 bildete Churchill ein Kommando für amphibische Unternehmen. Am 5. Oktober 1940 beauftragte er den Planungsstab, die Möglichkeiten offensiver Operationen in Europa, darunter die Bildung eines Brückenkopfes auf der Halbinsel Cherbourg, zu untersuchen. Mitte September 1940 hatte die Royal Air Force die Luftüberlegenheit errungen und schon Teile der deutschen Transportflotte zerschlagen, sodass Hitler sich für einen Aufschub der Operation Seelöwe für unbestimmte Zeit entschied. Ereignisse in der Zeit 1940 und 1941. Gegen Ende des Jahres 1940 unternahm Hitler eine Initiative, um den Krieg gegen England offensiv fortsetzen zu können, und schlug der Sowjetunion einen Vier-Mächte-Pakt noch mit Italien und Japan zur Verteilung des britischen Empire und der Abgrenzung ihrer Interessenssphären im weltweiten Rahmen vor. Die Besprechung dazu fand am 12. und 13. November 1940 in Berlin zwischen Ribbentrop und Molotow und zeitweilig auch mit Hitler statt. Während die Deutschen nicht mit offenen Karten spielten, es ging darum, Russland aus der Balkansphäre wegzuziehen und nach Osten hin zu orientieren, hatte Molotow die sowjetischen Interessen klar definiert: Schwarzes Meer und Ostsee sowie der Balkan, und konkret nach den deutschen Absichten gefragt und nach Garantien für die Sowjetunion verlangt. Hitler hielt sich daraufhin bedeckt und als zwei Wochen nach der Konferenz Stalin die genannte Festlegung der russischen Interessen bekräftigte, wurde, Zitat, Hitlers Antwort nicht nach Moskau gesandt, sondern ging am 18. Dezember 1940 als Weisung an seine Oberbefehlshaber. Nämlich die deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges gegen England Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen. Noch sah es für Hitler so aus, als könne er die Briten durch eine Eroberung des Mittelmeerraumes in eine strategische Defensive bringen, doch erhielt dieser Plan durch die Bündnisabsage Francos am 26. Februar 1941 einen entscheidenden Dämpfer. Am 8. Februar 1941 stimmte nach dem Senat auch das Repräsentantenhaus Roosevelts Leih - und Pachtgesetz zur Unterstützung Großbritanniens zu. Damit war auch für Hitler klar, dass er die Sowjetunion möglichst schnell niederwerfen musste, wenn er einen Zweifrontenkrieg vermeiden wollte. Nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 äußerte Churchill am selben Tag: „ Wir haben nur ein Ziel, eine einzige unwiderrufliche Aufgabe. Wir sind entschlossen, Hitler und jede Spur des Naziregimes zu vernichten. Davon wird uns nichts abbringen, nichts. “Bald darauf bekräftigte Roosevelt diese Äußerung. Am 3. Oktober 1941 hatte Hitler bereits seinen Sieg im Osten verkündet und schon Ende September 1941 befohlen, die notwendige Umrüstung zum Aufbau der zum unmittelbaren Angriff auf die britischen Inseln nötigen Luft- und Seemacht einzuleiten. Als die Rote Armee am 5. Dezember 1941 vor Moskau zur Gegenoffensive überging, zerstob die Illusion vom schnellen Feldzugsende. Tauziehen um die zweite Front. Noch im Juni 1941, als sich Russland von einem unfreundlichen Neutralen in einen hilfsbedürftigen Verbündeten verwandelte, sandte Stalin an Churchill das erste einer Reihe von Schreiben, die auf sofortige Bildung einer zweiten Front in Frankreich drängten. Als Stalins Schreiben vom 4. September 1941 zu einer vorwurfsvollen Forderung wurde, kam es zu einer scharfen Kontroverse mit Churchill. Gleichwohl wies Churchill den Planungsstab umgehend an, die Planungen für Operationen auf dem Festland abzuschließen, was im Dezember 1941 als Entwurf mit Bezug auf den Sommer 1943 auch geschah. Zwei Wochen nach dem Angriff auf Pearl Harbor, den US-Flottenstützpunkt auf Hawaii, am 7. Dezember 1941 und dem damit verbundenen Kriegseintritt der USA kamen Churchill und Roosevelt sowie ihre Führungsstäbe zur Arcadia-Konferenz in Washington, D.C. zusammen. Sie beschlossen, die gesamten militärischen und wirtschaftlichen Mittel der beiden Nationen unter der Leitung eines gemeinsamen Kommandos, des sogenannten Kombinierten Komitees der Stabschefs, zusammenzulegen. Befürchtungen der Briten, die Amerikaner würden nach Pearl Harbor ihre Ziele ändern, zerstreute General George Marshall, der Vorsitzende des Komitees, mit folgendem Zitat: „Trotz dem Eintritt Japans in den Krieg ist es nach wie vor unsere Ansicht, dass Deutschland der Hauptfeind und seine Niederlage der Schlüssel zum Sieg ist. Ist erst Deutschland geschlagen, dann müssen der Zusammenbruch Italiens und die Niederlage Japans folgen.” Am 9. März 1942 ergriff Roosevelt wieder die Initiative und am 8. April trafen Marshall und Harry Hopkins, der persönliche Berater des Präsidenten, in London ein. Den Vorbereitungen zur Operation Roundup, die eine Landung in Nordfrankreich 1943 vorsah, folgte nun mit Beschluss vom 14. April 1942 die Planung der Operation Sledgehammer als Notfallmaßnahme für den Fall, eine Landung in Frankreich 1942 zu versuchen, wenn ein verzweifeltes Unternehmen notwendig werden sollte, um die Sowjetunion vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Zur Ausnutzung der Zeitspanne nahm Roosevelt Churchills Vorschlag an, die dann Operation Torch genannte anglo-amerikanische Landung in Tunesien auszuführen. Die sogenannte Verzweiflung rührte auch daher, dass neben dem Vordringen Japans und der unklaren Lage in Afrika sich vor allem der Seekrieg für die Westalliierten katastrophal zu entwickeln begann. Im Mai 1942 traf Molotow in London ein, um über ein englisch-russisches Bündnis zu verhandeln und unsere Ansichten über die Eröffnung einer zweiten Front kennenzulernen. Nachdem Molotow zwischenzeitlich auch in Washington war, wurde am 11. Juni 1942 in London ein Kommuniqué veröffentlicht, das folgenden Satz enthielt: Im Verlauf der Verhandlungen wurde über die dringende Aufgabe, im Jahre 1942 eine zweite Front in Europa zu errichten, volle Verständigung erzielt. Zitat Ende. Churchill schreibt weiter: Zitat: Mir aber schien es vor allem wichtig, dass dieser Versuch zur Irreführung des Gegners nicht auch unseren Bundesgenossen irreführte. Ich händigte deshalb Molotow ein Aide-mémoire aus, in dem ich klarstellte, dass wir zwar unser Bestes versuchten, Pläne zu machen, uns aber nicht zu einer Aktion verpflichteten und kein Versprechen geben könnten. Zitat Ende. Den Sommer 1942 über wurde an Sledgehammer gearbeitet. Doch führte dies lediglich zur Erkenntnis der Aussichtslosigkeit des Unternehmens. Die Akte wurde geschlossen. Zitat: Alle waren wir für die große Kanalüberquerung im Jahr 1943. Doch unausweichlich erhob sich die Frage, was tun wir in der Zwischenzeit? Präsident Roosevelt war entschlossen, dass so viele Amerikaner wie nur möglich den Deutschen schon im Jahr 1942 gegenübertreten sollten. Wo nun ließ sich das erreichen? In Französisch-Nordafrika. Zitat Ende. Landung in Jeb. Die Alliierten planten außerdem, einen Angriff auf die französische Stadt Jeb durchzuführen, der hauptsächlich das Ziel hatte, zu erkunden, ob es möglich wäre, einen Hafen auf dem besetzten Festland über einen kurzen Zeitraum zu halten. Des Weiteren sollten nachrichtendienstliche Informationen gesammelt und das Verhalten der deutschen Besatzer analysiert werden. Diese Operation Jubilee ging maßgeblich von Admiral Lord Louis Mountbatten, Chef der Combined Operations, aus und fand am 19. August 1942 statt. Für den Angriff wurden überwiegend kanadische Soldaten ausgewählt, die nach längerer Zeit wieder einen Kampfeinsatz bestreiten sollten. In Großbritannien verfestigte sich die Erkenntnis, dass die von Joseph Stalin geforderte zweite Front in Westeuropa 1942 noch nicht aufgebaut werden könne. Des Weiteren lieferte der Jeb-Angriff wichtige Erkenntnisse für die spätere Operation Overlord. Inwieweit der Scheinangriff dazu dienen sollte, Stalin davon zu überzeugen, dass die von ihm geforderte Invasion 1942 noch nicht möglich sei, ist bei Historikern umstritten. Die NS-Propaganda versuchte, den fehlgeschlagenen alliierten Vorstoß als gescheiterten Versuch einer groß angelegten Invasion hochzuspielen. Die Verluste der Alliierten beliefen sich auf insgesamt 4.304 Gefallene, Verwundete und Gefangene, darunter 907 tote Kanadier. Von den 4.963 Kanadiern kehrten 2.210 nach dem Einsatz zurück, viele davon verwundet. Insgesamt kamen ungefähr 2.000 alliierte Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. 119 alliierte Flugzeuge gingen verloren, davon mit 106 Maschinen der höchste Tagesverlust in der Geschichte der RAF. Die Wehrmacht hatte demgegenüber Verluste in Höhe von etwa 591 Mann erlitten, mindestens 310 Gefallene und 280 Verwundete, außerdem 48 Flugzeuge. Die Planung für 1944. Auf der Casablanca-Konferenz im Januar 1943, nach der unterdessen erfolgreich durchgeführten ersten Invasion an der nordafrikanischen Küste, der Operation Torch, kamen die Combined Chiefs of Staff zum Schluss, dass die Vorbereitungen zur Operation Roundup nicht vor Mitte August beendet sein würden. Damit wäre ein Start der Invasion nicht vor dem Spätherbst 1943 möglich, was hieße, dass Roundup nicht die sowjetische Sommeroffensive unterstützen könnte. Die Landung an der italienischen Küste auf Sizilien sollte vorgezogen werden und die Invasion Westeuropas wurde auf 1944 verschoben, wobei sich die Briten noch die Option für einen kleinen Brückenkopf ab Ende 1943 vorbehielten. Darüber hinaus wurden die Vernichtung der deutschen Luftwaffe durch Luftangriffe noch 1943 und darauf folgende Angriffe auf Versorgungseinrichtungen beschlossen, die die große Landung 1944 vorbereiten sollten. Auf der amerikanisch-britischen Trident-Konferenz im Mai in Washington legten Churchill und Roosevelt sich auf den Mai 1944 als Invasionstermin fest. Stalin wurde nach dieser Konferenz davon informiert, dass es 1943 keine Invasion mehr geben werde. Auf der Quadrant-Konferenz im August in Quebec wurden erste detaillierte Pläne für die Operation Overlord vorgelegt. Erste Pläne als Operation Skyscraper. Der Roundup-Plan wurde ab März 1943 vom britischen Lieutenant General Frederick Morgan, dem späteren Cossack, deutlich erweitert. Eine erste Version, genannt Operation Skyscraper, sah eine Landung an den Stränden bei Caen und den östlichen Cotentin-Stränden vor, wobei vier Divisionen die erste Welle bilden und weitere sechs dieser direkt folgen sollten. Zusätzlich waren 11 Sonderkommandos für spezielle Einsätze geplant und ebenso vier Luftlandedivisionen zum Angriff auf den deutschen Nachschub. Nach dem ersten Brückenkopf, der auch Cherbourg mit einschloss, war die Eroberung weiterer Häfen zur Sicherung des eigenen Nachschubs angedacht. Der Vorstoß sollte in Richtung der Häfen an der Seine-Mündung verlaufen, mit einer notwendigen weiteren Landung bei Le Havre. Im weiteren Verlauf sollte Antwerpen fallen, um die alliierten Truppen zwischen dem Pas-de-Calais und der Ruhr aufzustellen. Die Planung von Skyscraper war von der Aufdeckung der Hauptprobleme für eine Kanalüberquerung geprägt, die im Wesentlichen in der Bereitstellung einer genügenden Anzahl von Landungsschiffen lagen. Als absolutes Minimum wurde eine zu befördernde Anzahl von 10 Divisionen angesehen, die gerade ausreichen würden, die aktuellen Feindeinheiten im Westen zu bekämpfen. Sollte es den Alliierten nicht gelingen, zusätzliche deutsche Truppenverlegungen nach Frankreich zu verhindern, musste die Invasionsflotte zum Transport weiterer Divisionen aufgestockt werden. Zwei zusätzliche Divisionen mussten zur Küstenverteidigung bereitstehen. Die Operation Skyscraper stellte hohe Anforderungen, nicht zuletzt um die Abhängigkeiten von Truppenstärken, Materialverfügbarkeit, Zeitabläufen und Kosten zu entwirren, die wesentlich zum Stillstand der Roundup-Planungen beitrugen. Die Planer drängten aber auch auf eine schnelle Entscheidung, um ihre Forderungen nicht gegen eine aufkommende gegnerische Aufrüstung durchsetzen zu müssen. Je länger sich die Planungsphase hinzog, desto mehr stellte sich heraus, dass die Alliierten für eine Invasion noch nicht bereit waren. Schließlich waren die Ziele für die Operation Skyscraper doch zu hoch gesteckt. Die britischen Planer zogen sich aus dem Stab zurück, da ihnen der Gedanke an, wie es heißt, entschiedenen Widerstand nicht ausreichend erschien, um die Anzahl der Angriffsdivisionen zu bestimmen. So kam es zu einem Bruch in der Invasionsplanung. Operation Overlord. Da einige der Planer zum Cossack-Stab wechselten, gingen viele der Skyscraper-Ideen nicht verloren und wurden in die Operation Overlord übernommen. General Morgan sah aber auch, dass ein Neubeginn mit einem neuen Ansatz unumgänglich war. Zwar waren sehr viele verwertbare Daten gesammelt worden, aber ein konsistenter, praxistauglicher Plan fehlte noch. Morgan wies seinen Planungsstab an, die vorhandenen Pläne weitestgehend zu berücksichtigen, um Zeit zu sparen, aber die Planungsarbeiten als etwas völlig Neues zu betrachten. Die dann vorgelegte Gesamtkonzeption bestand hauptsächlich aus einer groß angelegten Landoffensive, deren Höhepunkt aus der Invasion und Besetzung Deutschlands mit etwa 100 Divisionen bestand. Das Eröffnungsszenario sollte eine kanadische Armee im Südwesten bestreiten, während die Hauptstreitmacht in den USA bereitstand, um den Atlantik zu überqueren. In Anbetracht der notwendigen Luftunterstützung sollte der Angriff über die linke Flanke erfolgen, gegenüber den britischen Einheiten. Weitere amerikanische Kräfte sollten den Brückenkopf erweitern und die Häfen erobern, über die Haupteinheiten aus den USA an Land gehen sollten. Um einer Verwirrung der administrativen Zuständigkeiten vorzubeugen, war es besser, den kanadischen Brückenkopf als linke Flankendeckung der Amerikaner zu bezeichnen. Jedenfalls bedeutete die Öffnung der Atlantikhäfen eine Verlegung des Invasionsortes von Osten weiter nach Westen. So war Morgan schnell klar, dass die Landungen nur in Frankreich stattfinden konnten. Die Häfen in Belgien und den Niederlanden zu erobern, hätte bedeutet, dass die Landungstruppen auch direkt den Kampf um Deutschland hätten aufnehmen müssen. Unter der Annahme, dass die Deutschen die bestmögliche Abwehr an der Küste etablieren würden und in Anbetracht der den Alliierten zur Verfügung stehenden Ressourcen, schätzte Kommodore John Hugh Hallett, der britische Marinechefplaner im Mai, dass die Landungstruppen aus 4 Divisionen mit zusätzlich 16.000 Soldaten in gepanzerten Landungsschiffen und etwa 12.000 Fahrzeugen in LSTs und ähnlichen Schiffen bestehen müssten. Eine weitere Division müsste innerhalb von 24 Stunden an Land gehen. Doch das Hauptproblem, die Verfügbarkeit von Landungsschiffen aller Art, war immer noch nicht gelöst. Die Briten versuchten, den Amerikanern eine Versicherung abzuringen, dass die Schiffe rechtzeitig zur Verfügung ständen. Durch die damalige aktuelle Lage im Pazifikkrieg ließen sich die Amerikaner aber vorerst nicht zu einer derartigen Zusicherung überreden, Obwohl die Massenproduktion von amphibischen Einheiten aufgrund des Marshall-Memorandums seit 1942 auf Hochtouren lief. Die Verantwortung dafür trug die US-Marine, die zwar in ihren Werften alle Arten von Schiffen vom Kanonenboot bis zum Flugzeugträger baute, aber keinerlei Erfahrungswerte mit Landungsbooten hatte. Zudem waren die Werften auch noch mit älteren Aufträgen stark belastet. Aus diesem Grund gaben sie die Aufträge an kleinere Werften in das amerikanische Inland ab. Es wurde aber schwierig, die Mannschaften zu finden und zu trainieren, die die Boote zur atlantischen Küste fuhren. Diese Aufgabe übernahm schließlich die amerikanische Küstenwacht mit technisch schlecht ausgebildetem Personal. Beispielsweise konnte ein schwerer Unfall, den ein junger Kommandant einer Inlandfähre fast auslöste, nur knapp verhindert werden. Er steuerte nachts ein Landungsboot den Niagarafluss hinunter und verpasste die Abzweigung in den Eriekanal, sodass er direkt auf die Niagarafälle zulief. Alle Warnzeichen vom Ufer missachtend, lief sein Boot aber einige hundert Meter vor dem Wasserfall auf Grund. Als er später befragt wurde, sagte er aus, dass er die Lichtzeichen wohl gesehen habe, deren Bedeutung allerdings nicht kannte. Diese Unerfahrenheit verzögerte zwar das Programm, konnte es aber nicht ernsthaft gefährden. Im Februar 1943 endete das Programm zuerst wie vorgesehen mit einer Rekordzahl von 106.146 Verdrängungstonnen gebauter Schiffe. Das Programm wurde danach zwar fortgesetzt, aber die Produktionszahlen wurden heruntergefahren und im Mai 1943 wurden nur noch 60.000 Tonnen im Monat produziert. Die Briten drängten die USA zu einer Erhöhung der Produktion, um zum vorgesehenen Zeitpunkt im Frühjahr 1944 über die geplante Landeflotte zu verfügen. Da die britischen Produktionsstätten selbst voll ausgelastet waren, mussten die Boote aus den USA kommen. Im Gegenzug argumentierten die Amerikaner mit der Verzögerung ihrer anderen Schiffsbauprogramme durch den hohen Ausstoß an Landungsschiffen seit 1942. Sie waren für die folgenden 6 Monate nicht gewillt, weitere Auftragsverschleppungen hinzunehmen. Konferenz von Teheran. Auf der Konferenz von Teheran im November 1943, einer Konferenz der Anti-Hitler-Koalition, an der erstmals Josef Stalin teilnahm, hatten US-Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premier Winston Churchill die Operation Overlord zur Landung in Nordfrankreich für Mai 1944 angekündigt. Für eine zweite in Südfrankreich stattfindende Landung war die Operation Dragoon im Gespräch. Diese zweite Landung wollte Churchill verschieben und erst auch Norditalien erobern und dann auf dem Balkan landen, um dort ein Gegengewicht zum sowjetischen Vormarsch zu bilden. Er konnte sich damit nicht durchsetzen. Während die Briten und Amerikaner 2 getrennte Aktionen vorschlugen, wollte Stalin diese als gleichzeitig vorgetragenen Zangenangriff aus dem Süden und Norden Frankreichs auf die deutschen Besatzer sehen. Damit gerieten die Westalliierten unter Zugzwang und begannen, die Operation Overlord wie auch die Operation Dragoon nun endgültig in allen Einzelheiten auszuarbeiten. Schon Anfang 1944 begannen sie in Großbritannien mit den ersten Übungen für die Landung, die allerdings noch nicht den Ausarbeitungen für die Operation Neptune, dem Angriffsplan für die Normandieküste, folgen konnten, da dieser zu der Zeit erst in seinen Grundzügen existierte. Dazu wurde eine gemeinsame Kommandostelle in Betracht gezogen, die die Koordination zur Vorbereitung und Durchführung der Aktion übernehmen musste. Diese wurde mit der Gründung des Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force Mitte 1944 etabliert (SHEF). SHEF beinhaltete neben dem Führungsstab und operativen Abteilungen auch eine Aufklärungsabteilung, die für das Ausspähen der deutschen Stellungen für die geplante Landung äußerst wichtig war. Der Stab des SHEF nahm den Grundriss des von Frederick Morgan entwickelten Plans und formte ihn in die Endversion der Operation Overlord, die am 6. Juni 1944 von General Dwight D. Eisenhower und dem Landstreitkräftekommandanten für den Anfangsteil der Invasion, General Sir Bernard Montgomery, gestartet wurde. Die Planung umfasste im Wesentlichen folgende Operationen: verschiedene Trainingsoperationen für die beteiligten See - und Landtruppen zur Landung an den Strandabschnitten, darunter die Exercise Tiger, die Operation Fortitude zur Ablenkung und Desinformation des deutschen Geheim- und Aufklärungsdienstes, die Operation Neptune, ein Sturmangriff auf die Befestigungen in der Normandie und die Etablierung eines Brückenkopfes inklusive der Errichtung zweier Nachschubhäfen, Eroberung von Cherbourg mit seinem Tiefwasserhafen, Erringung der Luftherrschaft über die Normandie und später über das komplette Frankreich, Eroberung der kompletten französischen Ärmelkanalküste mit ihren Häfen, Vorrücken der Truppen auf Paris mit dem Ziel, die Stadt zu befreien, Befreiung ganz Frankreichs, Planung einer strategischen Bombardierung deutscher Ziele auf deutschem Boden, Bildung einer alliierten Westfront. Deutsche Maßnahmen: Hitlers Weisung Nummer 51 vom 3. November 1943, das heißt noch vor der Konferenz von Teheran, die letzte strategische Weisung, die er erteilt, sieht eine Verstärkung der deutschen Kräfte im Westen zur Abwehr einer alliierten Invasion vor. Mitte Dezember 1943: Generalfeldmarschall Rommel beginnt mit der Überprüfung der Verteidigungsmaßnahmen in Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Mai 1944: Bildung der Armeegruppe G in Frankreich südlich der Loire unter dem Oberbefehlshaber West. 6. Juni 1944: Beim Frühstück erhält Hitler die Nachricht von der Invasion in Frankreich. Er bemerkt zu Keitel: „Die Nachrichten könnten gar nicht besser sein. Solange sie in England waren, konnten wir sie nicht fassen. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können.“Vorbereitung: besondere Ausrüstung der Alliierten. Zu Beginn des Jahres 1944 konnten Major General Percy Hobart, Eisenhower und Montgomery eine Brigade von schwimmfähigen DD-Tanks, Crab-Minenräumfahrzeugen und Evre-Panzern sowie ein Regiment von Crocodile-Flammenwerferpanzern vorführen, die alle zu den Hobart's Funnies gehörten. Montgomery war davon überzeugt, dass sie auch den US-Streitkräften zugänglich gemacht werden sollten, und bot ihnen die Hälfte der verfügbaren Fahrzeuge an. Die Amerikaner reagierten verhalten auf diesen Vorschlag. Eisenhower gefielen die Schwimmpanzer, aber er überließ die Entscheidung den anderen Führungskräften, wie etwa General Omar Bradley, der sie wiederum an seine Offiziere verwies. Von den anderen Entwürfen nahmen die Amerikaner nichts an. In Anbetracht der Notwendigkeit einiger neuer experimenteller Fahrzeuge, die das Vorankommen an den französischen Invasionsstränden unterstützen sollten, war bereits 1943 die Entscheidung von Feldmarschall Alan Brooke gefallen, diese zu entwickeln. Es war nötig, die Hindernisse an den britischen Landungsstränden schnellstmöglich aus dem Weg zu räumen, da das relativ flache Hinterland einen frühen deutschen Gegenangriff ermöglichte. Einige der Ideen waren schon etwas älter, getestet und schon eingesetzt worden, wie beispielsweise die Skorpion-Dreschflegelpanzer, umgebaute Matilda-Panzer, die in Nordafrika den Briten den Weg durch die deutschen Minenfelder geebnet hatten. Der Invasionsplan sah außerdem die Errichtung von zwei künstlichen Mulberry-Häfen vor, um in den ersten Wochen der Invasion Truppen und Ausrüstung an Land zu bringen. Des Weiteren sollten unter dem Wasser verlaufende Pipelines gelegt werden, um die alliierten Streitkräfte mit Treibstoff zu versorgen. Aufklärungsoperationen. Mittels Luftbildaufnahmen, Zeichnungen der Résistance, der Sammlung privater Urlaubsbilder in Großbritannien und einzelner Kommandooperationen, bei denen ergänzend Sand- und Gesteinsproben genommen wurden, erstellten die Alliierten ein Profil des Landungsbereiches. Die britische Admiralität wandte sich über die BBC am 19. Mai 1942 an die Bevölkerung mit der Bitte, dass ihr Postkarten und Fotos, die die französische Küste zeigen, zugesandt würden. Innerhalb kurzer Zeit erhielt die Admiralität 9 Millionen Fotos und Karten, von denen ca. 500.000 kopiert und von Fachleuten ausgewertet wurden. Auf diese Weise wurde eine Vielzahl von geologischen Details entdeckt, die auf keiner Karte verzeichnet waren. Im Herbst 1943 stellten die Kartografen der Alliierten dann fest, dass die Karten der Normandie auf Vermessungen der Jahre 1895 bzw. 1896 beruhten und somit nur noch bedingt zu gebrauchen waren. Es wurden daher alle Landungsabschnitte sowohl aus 10.000 Meter Höhe als auch im Tiefflug fotografiert. Zur Ablenkung wurden für jeden Flug über der Normandie 2 im Pas-de-Calais durchgeführt. Ziel war die Erstellung einer sogenannten D-Day Invasion Map, die allen Einheiten die Orientierung erleichtern sollte. Das Kartenwerk war im Juni 1944 fertig und ging mit einer Gesamtauflage von über 18 Millionen Stück in die Produktion. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1943 landeten 10 Mitglieder der sogenannten Forfar Force, eine Sondereinheit aus dem 10. sogenannten deutschen Trupp, des 10. Interalliierten Kommandos und der Special Boat Section der SBS nahe dem normannischen Seebad Onneval bei Le Tréport. Es war der erste von insgesamt 7 Aufklärungsangriffen im Verlauf der Operation Forfar Easy, die zum Ziel hatten, die in Küstennähe stationierten deutschen Verbände zu identifizieren, Umfang und Art der Strandhindernisse festzustellen, deutsche Stellungen zu verzeichnen und Bodenproben zu nehmen. Ausgerüstet waren die deutschsprachigen Soldaten der Sondereinheit mit deutschen Uniformen und Waffen. Teilweise hielten sich die Trupps längere Zeit in den Dörfern im Pas-de-Calais-Gebiet und in der Normandie auf und tauschten mit den einheimischen Postkarten mit eingezeichneten deutschen Stellungen gegen Schokolade. Bis zum 3. August 1943 hatte die Sondereinheit ihre Operation beendet. Bei den Vorbereitungen auf die Normandie-Landungen wurden auch britische Chariots und Kampftaucher eingesetzt, um den Meeresgrund entlang der Normandie-Küste nach Hindernissen abzusuchen. Diese untersuchten das Gewässer und inspizierten den Strand, soweit das möglich war, weshalb den Alliierten gute Informationen zum Landungsbereich zur Verfügung standen. Des Weiteren wurden Modelle der Umgebung gebaut, die auf Luftbildern der Royal Air Force und Berichten von französischen Widerstandskämpfern basierten. Am 12. Januar 1944 stellte das COP, das Combined Operations Pilotage Parties, fest, dass es einige Probleme mit den Landungsstränden geben könnte, da bei Proben Torf und Lehm gefunden wurden. Der Physiker J. D. Bernal beschrieb mögliche Auswirkungen des Torfs und Lehms: „ Ein großer Teil des Gebiets zwischen Asnel und La Rivière wird sich als undurchdringlich erweisen, sogar für nur leicht ausgerüstete Infanterie ohne Fahrzeuge. “Aufgrund dieses Reports wurden weitere Erkundungsmissionen befohlen, um zusätzliche Proben zu nehmen. Außerdem wurden französische Geologen nach Paris geschickt, um geologische Karten der Normandie zu suchen. Vier Karten wurden gefunden und nach England geschmuggelt, wo sie vom Inter-Services Topographical Department in Oxford begutachtet wurden. Die Warnungen von Bernal erwiesen sich als zu pessimistisch, obwohl mit dem Verlust einiger gepanzerter Fahrzeuge gerechnet werden musste. Am 17. Januar stach ein alliiertes U-Boot, die HMS X-20, im Verlauf der Operation Postage Able von England aus in See, um vier Tage lang die französische Küste auszukundschaften. Während des Tages analysierte die Besatzung die Uferlinie und den Strand mit dem Periskop und lotete mit einem Echolot den Meeresgrund aus. In den Nächten schwammen zwei der Besatzungsmitglieder an den Strand, jeder mit einer Spezialausrüstung, die unter anderem ein Unterwassernotizbuch mit Bleistift, einem Kompass, einen 45er-Revolver und einen Erdbohrer umfasste. Bodenproben wurden in Präservativen gesammelt. Die Taucher gingen in zwei Nächten an Land, um die Strände bei Vieuville, Saint-Laurent, Les Moulins und Colville, die den US-amerikanischen Strandabschnitt Omaha Beach bilden würden, zu überblicken. In der dritten Nacht sollten sie an der Orne-Mündung an Land gehen, konnten dies aber aus Erschöpfung und wegen schlechter Wetterverhältnisse nicht durchführen, woraufhin sie am 21. Januar nach England zurückkehrten. Sie brachten Informationen über die geologische Beschaffenheit der Strände, die Position von Felsen und die Gezeiten mit. Am 31. März stand die gesamte Küste Nordfrankreichs bereits unter der Beobachtung speziell ausgerüsteter alliierter Flugzeuge mit horizontalen und vertikalen Kameras. Aufklärungsflüge ergaben, dass die Anzahl deutscher Batterien innerhalb von 8 Wochen von 16 auf 49 Artilleriebatterien für die gesamte Küste Nordfrankreichs gestiegen war. Übungen und Planungslücken. Die Alliierten probten die Invasion bereits Monate vor dem D-Day. So übten alliierte Streitkräfte am 28. April 1944 südlich von Devon im Verlauf der Exercise Tiger eine Landung. Als der Schiffskonvoi von deutschen Schnellbooten entdeckt und torpediert wurde, verloren 749 US-amerikanische Soldaten ihr Leben. Eine Gefahr für den Erfolg der Operation Fortitude und somit auch der gesamten Invasion stellte das Reiseverbot in die und aus der Republik Irland, die neutral war und teilweise mit den Deutschen kooperierte, dar, sowie das Verbot, sich in den Küstenbereichen zu bewegen, die für die Operation Overlord genutzt wurden. Um diesen deutlichen Hinweis auf eine Invasion zu entwerten, überschütteten die alliierten Geheimdienste die deutschen Konsulate mit Fehlinformationen, sodass die Verbote von den Deutschen letztlich ignoriert wurden. In den Wochen vor der Invasion sorgte bei den Planern der Operation Overlord die überraschend große Anzahl an Kreuzwörtern des britischen Daily Telegraphs, die gleichzeitig Codenamen bei der Invasion darstellten, für Aufruhr. Der britische Geheimdienst MI5 hielt dies erst für einen Zufall, aber als das Wort Mulberry auftauchte, wurde man unruhig und suchte den Ersteller des Rätsels auf. Der Ersteller, ein Lehrer, wusste nichts von der Operation. Allerdings stellte sich später heraus, dass die Wörter von seinen Schülern vorgeschlagen worden waren, die sie von Soldaten gehört hatten, jedoch nicht wussten, was sie bedeuteten. Es gab mehrere Planungslücken vor und am D-Day. Ein bedeutender Fehler der Alliierten drehte sich um den Funkspruch General de Gaulles nach dem D-Day. Er stellte dort, anders als alle anderen alliierten Führer, fest, dass die Invasion in der Normandie die richtige und einzige Invasion war. Diese Aussage konnte die gesamte Wirkung der Operation Fortitude North und South beeinträchtigen. Eisenhower beispielsweise bezeichnete die Invasion nur als eine Anfangsinvasion. Die Deutschen glaubten de Gaulle jedoch nicht. Sie blieben dabei, eine zweite Invasion an einem anderen Ort zu erwarten und verlegten deshalb keine zusätzlichen Einheiten in die Normandie. Operation Anvil bzw. Dragoon. Die Alliierten planten neben der Operation Overlord, die damals noch Operation Hammer hieß, die Operation Anvil, auf Deutsch Amboss. Winston Churchill befürchtete, Anvil würde die Kampfkraft der alliierten Streitkräfte auf zu viele Kriegsschauplätze gleichzeitig verteilen und dazu führen, dass die Verbände der Westalliierten langsamer als die sowjetischen Verbündeten in Richtung Berlin vordringen würden. Er reklamierte später, so lange bedrängt worden zu sein, bis er die Invasion akzeptierte, die dann unter dem Decknamen Operation Dragoon stattfinden sollte. Die amerikanischen Befürworter versprachen sich von der Operation die schnelle Eroberung von zwei großen Häfen, nämlich Toulon und Marseille, mit deren Einnahme die Versorgung der in Frankreich kämpfenden Truppen, also auch der in der Normandie kämpfenden, erheblich erleichtert würde. Tatsächlich konnte bis zur Einnahme Antwerpens im Dezember 1944 etwa ein Drittel der gesamten Truppenversorgung der Alliierten von Marseille über die Rhône-Route inklusive reparierter Brücken und Eisenbahntrassen nach Nordfrankreich transportiert werden. Die Operation Dragoon sollte an der Côte d'Azur zwischen Toulon und Cannes am 15. August 1944 beginnen. Der Artikel Operation Overlord, Kapitel Kurzchronik, Vorgeschichte und alliierte Planung wurde von Benutzer Blick am 31. Juli 2022 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/operation-overlord. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.